kommt mal an die Haustür, dann macht er die Tür auf und da ist die ganze Wohnung, ist abgedunkelt. Kleines Lämpchen angemacht, ja, kommen Sie rein. Ich dachte erst, ich wäre völlig falsch, weil die Äußerlichkeiten, die sich mir dann da gezeigt haben von der Firma, die waren alles andere als modern.
Haben Sie auch dann den weißen geöffneten Bademantel an,
ja,
oder wie kann ich mir
natürlich
das vorstellen? Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 5, Herr Scherhag. Es ist sehr gut möglich, dass Sie Herrn Scherhag schon kennen. Gut, kennen ist zu viel gesagt, aber vielleicht haben Sie ihn schon mal auf der Bühne gesehen. In einem weißen, verschwitzten Bademantel. Sie werden bald verstehen, was damit gemeint ist.
Ja, ich mache Musik. Ich spiele Klavier, kleines Orchester, Sahnemix nennt sich das Ganze, und wir machen Musik von Udo Jürgens. Das heißt also
ausschließlich,
ja,
Udo Jürgens.
Ausschließlich Udo Jürgens. Wir spielen praktisch mit der Band so ein Udo Jürgens Konzert, ganzes Konzert nach, und ja, es ist so eine Art Tribute-Projekt, sage ich mal. Das kam daher, weil ich schon als Kind immer viel Musik gemacht habe, auch früher in verschiedenen Tanzbands so gespielt habe. Und da kamen viele Menschen, die sagten immer: Mensch, wenn du Udo Jürgens singst, das klingt fast so wie der, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weil wir selbst auch, also meine Mitstreiter da und ich selber, große Udo Jürgens-Fans sind, haben wir gedacht, das wäre doch mal was. Weil das hat mich schon immer fasziniert, wie der Udo da im Fernsehen mit einem großen Orchester immer live da performt hat. Und das war, da haben wir irgendwie gesagt, irgendwann machen wir das mal.
Dann sind Sie sozusagen dann Udo Jürgens in der Situation.
Ja, genau. Also
haben Sie auch dann den weißen geöffneten Bademantel an,
ja,
oder wie kann ich mir
natürlich
das vorstellen?
Ich sag mal so, unser Konzept ist es ja praktisch, so ein Udo Jürgens Konzert nachzuspielen, und dass die Menschen, die da hinkommen, dass die halt auch so ein bisschen das Gefühl haben, in einem richtigen Udo Jürgens Konzert zu sein. Und der Bademantel ist ja nun mal ein riesen Markenzeichen von ihm. Das gehörte einfach bei ihm auch zu jedem Konzert dazu. Und deswegen haben wir das auch genau so aufgezogen. Ne? Wir haben ihn auch übrigens auch gefragt, bevor wir das Projekt da gestartet haben, haben wir ihn auch gefragt, ob das okay ist, wenn wir das machen. Ja, und er hat uns auch tatsächlich dann persönlich geantwortet, hat uns einen Brief geschickt, wo er schreibt, dass er sich freut über unser Projekt und dass er hofft, uns mal zu sehen. Und wir haben ihn dann auch in späteren Jahren, also wir machen das schon seit 2003, wir haben ihn dann auch im Rahmen seiner Konzerttourneen dann mehrfach getroffen und haben auch Preise gewonnen mit dem Projekt, den Deutschen Rock- und Poppreis zweimal und so eine Auszeichnung als Künstler des Jahres erhalten.
Ja.
Ja, das ist so mein Hobby, da sage ich mal, mein Ausgleich. Viele sagen, ja, wie machst du das? Das ist doch stressig und so. Aber ich muss sagen, ich empfinde das nicht so als Stress, sondern eher so als Ventil, wo man halt auch, sagen wir mal, dann praktisch mal ganz was anderes macht als jetzt nur Versicherung.
Musik. So, und da sind wir auch schon bei seiner Tätigkeit, die er sonst ausübt, abseits der Bühnen. Herr Scherhag kümmert sich bei der DBK um Berufsunfähigkeit. Und das Besondere ist, er fährt tatsächlich direkt zu den Leuten. Außenregulierung nennt sich das.
Es ist natürlich schon so, dass da unter Umständen ganze Existenzen dranhängen. Und ich sag mal so, der Selbstständige ist ja oft auch mit seinem Betrieb verheiratet. Das kann man wirklich überwiegend sagen. Es ist nicht so, dass die auch sofort einen Antrag stellen, wenn jetzt irgendwie ein kleines Wehwehchen auftritt oder so. Sondern in den meisten Fällen ist das so, wenn die mal den Antrag stellen, dann ist es auch wirklich, dann steht meistens schon die Axt am Stamm, sage ich mal. Dann ist es so, dass die auch wirklich dann das Geld irgendwo benötigen und auch nicht mehr können. Ja, und das kommt natürlich auch häufiger vor, natürlich. Man sitzt da manchmal auch Menschen gegenüber, die dann auch schon mal Gefühle zeigen im Gespräch, weil es halt eben mit der Firma runtergeht, vielleicht noch familiäre Probleme dadurch, weil es halt auch finanzielle Einschränkungen dann im Laufe der Zeit halt so gab schon. Ja, und alles letztendlich auf die Krankheit zurückzuführen ist. Gut, dann kommt die Psyche dazu noch und dann ist es, es ist manchmal schon nicht einfach, wenn man so einem Menschen gegenüber sitzt. Und ich meine, ich höre mir das dann natürlich gerne an, aber letztendlich bin ich natürlich in meinen Entscheidungen und Ausführungen, muss ich natürlich, sagen wir mal, sachlich bleiben und halt das auch wieder oder niederschreiben, wiedergeben, was die Situation halt tatsächlich auch hergibt. Man denkt natürlich auch schon mal nach Feierabend oder zu Hause mal über so einen Fall nach. Das ist einfach so. Da kommen einem die Gedanken, weil ich sag mal, man ist ja Mensch letztendlich und je nachdem, das sind Schicksale, die da vor einem sitzen, die einen natürlich nicht ganz kalt lassen. Ja, also da denkt man schon mal darüber nach, hat man auch alles berücksichtigt letztendlich, war das jetzt in Ordnung oder nicht für denjenigen und versucht da irgendwie selber so ein Resümee zu ziehen für seine eigene Arbeit, ja. Ob man das auch, sagen wir mal, den Anforderungen entsprechend halt erledigt hat, letztendlich. Es ist halt immer so ein bisschen Zwiespalt, ja, zwischen Gefühl. Das kann natürlich auch täuschen. Ich meine, wenn jetzt jemand auch da ein guter Schauspieler ist, sowas haben wir auch in der Praxis schon erlebt, wo man halt Zweifel hat an dem Leistungsanspruch und wo halt, ja, ich sag mal, der Kunde sich dann später ganz anders dargestellt hat als zum Zeitpunkt des Besuchs zum Beispiel, ja. Gibt's auch. Also ich war mal zum Beispiel bei jemandem, der an schweren Depressionen leidet. Ja. Und da kommt man an die Haustür, dann macht er die Tür auf und da ist die ganze Wohnung ist abgedunkelt. Ja, also alles dunkel, so ein kleines Lämpchen angemacht, ja, kommen Sie rein, der Typ selbst im Bademantel setzt sich dann an den Tisch. Spricht kaum was, man muss alles ihm aus der Nase ziehen sozusagen. Er antwortet immer nur in kurzen Worten oder Wortpassagen, so kurze Sätze. Das ist dann schon anstrengend, wenn man so 2-3 Stunden mit so jemandem da sitzt und sagen wir mal dann meine Unterlagen halt so zusammenkriegen muss, ja. Ich meine, gut, das war halt so in dem Fall. Dann haben wir denjenigen später begutachten lassen, weil auch die Arztberichte jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so eindeutig waren, haben wir gesagt, okay, wir schicken den noch zu einem unabhängigen Gutachter und haben den an der Uniklinik dann verwiesen, wo er dann einen Tag da untersucht worden ist. Und dann, als das Gutachten kam, dachte ich, traue meinen Augen nicht, ne? Da stand dann drin, ja, aufgetreten ist hier ein top gepflegter, super modern angezogener Mensch, kommt die Tür herein mit Schwung und munter und erzählt, dann denkt man, war ein anderer, ja, der da hingeht. Aber Gut, ich meine, das ist halt so, man muss dann wissen, natürlich Depressionen, gut, das sind meistens so Phasen, ja, dann war der halt in der Phase, als ich zum Besuch war, war der gerade ganz unten und als er dann später zum Gutachter musste, da war der wieder relativ weit oben, ja. Und da kann natürlich auch dann, sagen wir mal, letztendlich mit der Bewertung kann es dann auch schon mal rauf und runter gehen letztendlich, ne?
Wie Herr Scherhack gerne sagt, jeder Fall ist anders. Auf jeden muss er anders reagieren. Aber es gibt natürlich ein paar grundsätzliche Dinge. Wie geht das also vor sich, wenn ich Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit stellen möchte?
In der Regel ist das so, dass derjenige, der jetzt einen Anspruch auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit stellt, gerade der Selbstständige, der muss halt eine Vielzahl von Unterlagen vorlegen, damit wir entsprechend prüfen können, ob derjenige jetzt berufsunfähig ist, vollständig oder auch nur teilweise. Und dafür muss er halt bestimmte Sachen uns vorlegen. Ja, es ist ja so, die Berufsunfähigkeit ist halt nicht zu vergleichen jetzt mit einer Prüfung in der Unfallversicherung zum Beispiel, wo man jetzt eine Gliedertaxe hat, ja. Da kann man also genau sagen, Verlust eines Fingers sind so und so viel Prozent, da gibt's so eine Tabelle für, und dann wird das entsprechend prozentual abgerechnet. Das heißt, es wird der körperliche Schaden wird bewertet und entsprechend prozentual dann von der versicherten Summe abgerechnet. In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das anders. Und zwar ist da nicht der körperliche Schaden versichert, sondern lediglich, wie sich ein Ereignis oder also ein Schadenereignis an der Gesundheit letztendlich auf die berufliche Tätigkeit auswirkt. Ja, das ist oft auch schwer verständlich für die Mitglieder, weil die sagen, ja, ich habe doch das und das und das und das muss doch dann so und so viel Prozent sein oder so. Ja. Versichert ist allerdings nur halt die Fähigkeit zur Berufsausübung. Und deswegen gibt's da Unterschiede. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Bankangestellter meinetwegen, der nur im Innendienst auch arbeitet, an der linken Hand den Ringfinger verliert, ja, zum Beispiel. Mhm. Und der ist überwiegend Rechtshänder, dann kann man sagen, dass ihn der Verlust dieses Körperteils ja bei der Berufsausübung eigentlich nicht behindert. Das heißt, er kann nach wie vor in die Bank arbeiten gehen, kann dort seinen Tätigkeiten nachkommen. Ja, wenn das Gleiche aber jetzt einem Berufspianisten passiert, zum Beispiel, ja, der den Finger jetzt unbedingt zum Klavierspielen benötigt, dann ist das normalerweise für uns dann ein 100%-Fall, weil der ist dann als berufsunfähig anzusehen, weil er halt seine Tätigkeit so nicht mehr ausüben kann. Ja.
Aber Sie haben ja eben gesagt, es gibt Tabellen sonst, nach denen Sie sich irgendwie richten können. Wie funktioniert das bei Ihnen? Also wie können Sie das bewerten?
Es ist so, wir erstellen, und das ist auch hauptsächlich meine Aufgabe dann im Bereich, wenn ich zu den Kunden hinfahre, wir erstellen mit dem Kunden ein Tätigkeitsprofil. Das heißt, ich mache mit dem praktisch so einen Tagesablauf, gehe so wie so eine Art Stundenplan, was in gesunden Tagen zu seinen täglichen Arbeiten gehört hat. Ja, das heißt, er muss dann Angaben dazu machen, welche Tätigkeiten er ausgeübt hat und mit welchem Zeitaufwand er die ausgeübt hat und gegebenenfalls auch, wie er die ausgeübt hat, ob da irgendwelche Zwangshaltungen und so weiter vonnöten sind. Ja, und das kann man halt am besten machen, wenn man hinfährt, mit dem Kunden spricht und sich das gegebenenfalls auch mal zeigen lässt vor Ort, wie denn sein Arbeitsplatz so gestaltet war. Ne? Und da muss er Angaben machen, wie das in gesunden Tagen war. Und er muss dann schildern, was sich durch die Erkrankung verändert hat. Das heißt, welche Tätigkeiten er noch machen kann, welche er nicht mehr machen kann oder welche er nur noch zum Teil machen kann. Und muss dann auch wieder Zeitangaben dazu machen, wie lange ihm diese Tätigkeiten halt möglich sind. Und das Ergebnis, sagen wir mal die Summe daraus, aus dieser Aufstellung, das bewertet dann ein Arzt. Sagen wir jetzt, normalerweise ist es so, dass wir jetzt nicht jeden zu einem Gutachter schicken, sondern wenn die Arztberichte, die wir erhalten jetzt vom Kunden, relativ eindeutig sind und man kann das jetzt, sagen wir mal, selbst oder mit Hilfe unseres Gesellschaftsarztes in einen Prozentsatz reinbringen, dass man sieht, ja, die und die Tätigkeiten musste er täglich erledigen, aufgrund der vorliegenden Arztberichte, die der Kunde einreichen muss, kann man sagen, dass ihm das und das und das nicht mehr möglich ist oder das und das wird er wahrscheinlich noch zum Teil können oder noch stundenweise oder so, dann kommt man dann zu einem Grad der Berufsunfähigkeit und der bedingt dann den Leistungsanspruch letztendlich.
So läuft das also ab. So wird der Grad der Berufsunfähigkeit festgestellt und damit verbunden dann der Leistungsanspruch, also das, was die DBK auszahlt. Nun kümmert sich Herr Scherhack ja, wie gesagt, um einen ganz besonderen Kundenstamm, die selbstständig Arbeitenden. Und das ist dann doch etwas anders als bei den Festangestellten. Kann man das sagen, dass Sie dann eigentlich diesen Kundenkontakt dann haben, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie skeptisch sind, ob das auch alles so stimmt?
Ja, nicht. Es ist nicht die Grundlage, aber es ist, also ich sag mal, in erster Linie betrachten wir es schon als Serviceleistung. Weil es ist kaum jemand in der Lage, seinen Beruf so zu schildern, wie wir das eigentlich benötigen, also seine einzelnen Tätigkeiten. Ja, man kriegt da oft auf dem Fragebogen, kriegt man oft nur unzureichende Angaben zurück. Da sind dann irgendwelche pauschalen Tätigkeiten aufgeführt. Meistens werden die Zeiten gar nicht angegeben und vergessen. Und dann ist es halt notwendig, oder sagen wir so, wir haben die Erfahrung gemacht, in früheren Jahren haben wir immer nur geschrieben. Das heißt, wir haben den Fragebogen erhalten, haben gesehen, das und das fehlt, dann haben wir zurückgeschrieben, das und das fehlt. Dann schreibt der wieder zurück, schickt uns wieder nur die Hälfte oder nur unzureichende Angaben. Dann haben wir wieder geschrieben, inzwischen ist ein halbes Jahr vergangen, man hat keine Entscheidung, der Kunde wird langsam sauer und denkt, ja, wann kriege ich hier mal eine Entscheidung, ich reiche hier dauernd Unterlagen ein, ja, und um das Ganze halt zu beschleunigen, um die Leistungsprüfung schneller zu machen, vor allen Dingen, weil die Selbstständigen halt so eine Vielzahl an Unterlagen vorlegen müssen, haben wir uns gesagt, wir fahren einfach hin, sprechen mit demjenigen, erklären ihm auch, warum wir diese Unterlagen brauchen. Das ist nämlich auch oft ein Punkt, was dann zurückkommt. Ja, wozu braucht ihr denn das? Was hat denn eine Bilanz meinetwegen mit meiner Berufsunfähigkeit zu tun? Ja, und so Geschichten. Und einfach, um das aufzuklären, um den Kunden besser zu informieren und um unsere Bearbeitung schneller zu machen, fahren wir hin. Dann kann ich die ganzen offenen Fragen, die kann man vor Ort beantworten. Man kann die Unterlagen, die man benötigt, auch direkt mitnehmen, in den meisten Fällen jedenfalls. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch halt schneller geworden sind und auch, sagen wir mal, eine objektiv bessere, genauere Entscheidung treffen können letztendlich, wenn man vor Ort war und sich die Gegebenheiten, den Arbeitsplatz angesehen hat, sich das zeigen lässt von demjenigen, da kriegt man schon ein besseres Gefühl einfach bei der Entscheidung.
Nun muss man sagen, Herr Scherhack entscheidet natürlich nicht im Alleingang. Er ist im Grunde ein Datensammler und erst später treffen ein Sachbearbeiter mit dem Abteilungsleiter zusammen eine Entscheidung.
Also ich hatte mal einen Fall, da war jemand, der hatte eine super Homepage, top modern, alles illustriert, wunderbar gemacht, hat auch einen Briefkopf gehabt, das hat ausgesehen, als wäre das eine Firma, ja, die super gut dasteht letztendlich. Ne? Mhm. Und ich war dann trotzdem hin, weil der auch Schwierigkeiten hatte mit der Tätigkeitsschilderung, weil der sagt, bei mir ist jeder Tag anders. Da muss man dann irgendwie halt das Ganze halt auf eine Woche runterbrechen oder auf ein Jahr. Ne? Das können die Leute aber selber gar nicht. Und deswegen bin ich da hingefahren und ich dachte erst, ich wäre völlig falsch, weil die Äußerlichkeiten, die sich mir dann da gezeigt haben von der Firma, die waren alles andere als modern und auch, es hat so ein bisschen, ja, Klitschencharakter gehabt, sage ich mal.
Der saß in einem Loch, ja.
Und wenn man nicht dahin fährt, dann sieht man das nicht, ne? Also ich meine, man kann heutzutage mit Photoshop, man kann super vorteilhaft Sachen fotografieren und das dann hier ins Netz stellen. Und man kann damit einen total falschen Eindruck erwecken.
Ja. Jetzt in diesem Fall, der wusste ja sozusagen wahrscheinlich um diese Diskrepanz zwischen der Homepage einerseits und den tatsächlichen Bedingungen andererseits. Mich würde interessieren, wie werden Sie denn da empfangen? Also freuen sich die Leute, dass sie kommen, frage ich mal?
Also zumindest sagen sie, dass sie froh sind, dass jemand vorbeikommt und ihnen hilft. Und ich habe auch überwiegend den Eindruck, dass das auch so ist. Ich meine, man muss da wirklich sagen, es sind ja jetzt nicht Betrüger oder so an der Tagesordnung. Das kann man wirklich nicht sagen.
Ja, ja, ja.
Also die meisten Leute, die einen Antrag stellen, die sind auch wirklich krank, die haben was und die sind froh, wenn sie mit der ganzen Bürokratie da selber nicht zurechtkommen, dass jemand vorbeikommt und ihnen hilft und ihnen auch vielleicht mal so von Angesicht zu Angesicht Sachen erklärt einfach. Ne? Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass auch Ablehnungen oder halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, keinen 100% Anspruch erkennt, ja, oder medizinisch irgendwie begründen kann, dass man aber trotzdem dann vielleicht einen Teilanspruch anerkennen kann. Und wenn man das dann den Kunden auch wieder, sagen wir mal, im persönlichen Gespräch näher bringt, dann ist auch die Akzeptanz auch für Ablehnungen oder Teilablehnungen höher.
Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Also wenn Sie mir es persönlich erklären, ist es was anderes, als wenn ich eine Mail bekomme.
Wenn man jetzt so einen Ablehnungsbrief schreibt, ja, wir müssen das ja auch für uns wasserdicht machen, alles, dann kriegt der Kunde zwar eine kurze Erklärung, die er meistens aber nicht versteht, und dann noch drei Seiten Paragraphen hinten dran, weil das halt einfach die Rechtsform ist, die man wahren muss, die wir wahren müssen. Ja, der Kunde versteht es nicht. Was macht er? Er geht zum Anwalt, lässt es sich erklären. Der Anwalt sieht vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit, da auch was dran zu verdienen und sagt dann, ja, das kann man so nicht hinnehmen, da schreiben wir nochmal, und dann geht das hin und her und dann tritt man wieder eine Lawine los, was man anders vielleicht wirklich vermeiden kann. Und wir haben, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Ich finde es eigentlich interessant, in der Folge 1 mit Frau Soller, die haben Sie ja auch gehört, da ging es ja auch um künstliche Intelligenz. Also dass sich irgendwie innerhalb der Unternehmen, natürlich auch bei der DBK, da vieles tut und vieles verschiebt. Was Sie jetzt gerade schildern, ist ja aber im Grunde dann so die absolute Gegenbewegung, oder? Hin wieder zu komplett Face-to-Face und individuelle Betreuung und so.
Ja, ich sag mal, es geht halt in so Berufsunfähigkeitsfällen, geht es ja auch um sehr viel Geld. Das kann man dann mal hochrechnen, wenn wir müssen das ja dann zahlen bis zum Ablauf des Vertrages, in der Regel bis zum Eintritt des Rentenalters oder so, dann ist das schon wirklich viel, viel Geld. Und da muss man natürlich auch irgendwo sehen, dass man diese Fälle auch richtig bewertet. Das ist uns also wichtig. Ich meine, wir wollen keine Leistungen jetzt irgendwie ablehnen von vornherein, uns da querstellen, sondern wenn jemand einen Anspruch hat, dann soll der den auch kriegen. Und wir haben halt gemerkt, wenn man hinfährt, mit den Menschen spricht, dann ist vieles, vieles einfacher.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Herr Herrmann.
Der kleine Junge litt an einem Gendefekt, der eine sehr seltene Erkrankung des Immunsystems hervorgerufen hat. Dem Jungen fehlte eine Drüse. Und diese Drüse ist im Kindesalter quasi das Gehirn des Immunsystems. Es lernt das Immunsystem an, und wenn das Immunsystem nicht lernen kann, ist man also immer Lebzeiten infektanfällig, und deswegen konnte der Junge mehr oder weniger das Krankenhaus gar nicht verlassen.
Ein Podcast von Press Play Productions.